Jesus, hab Dank, dass wir zur Ruhe kommen dürfen in dir. Und dass wir damit rechnen dürfen, dass du uns was zu sagen hast. Dass du uns was sagen möchtest. Zu unserem Besten. Darauf wollen wir vertrauen. Danach wollen wir Ausschau halten. Und so wollen wir dich bitten, dass du uns jetzt diese Zeit segnest. Amen. Zu Beginn gleich mal zwei Fragen. Die erste Frage: Könnt ihr alle etwas hören? Wenn ihr etwas hören könnt, tut mir doch mal bitte den Gefallen und winkt mal alle mit den Händen. Okay, ein paar sind verhalten. Vielleicht hört ihr nicht ganz so gut. Und die zweite Frage: Könnt ihr alle sprechen? Wenn ihr das könnt und dessen mächtig seid, dann bitte ich euch auf drei mein kräftiges Halleluja. Ja? Eins, zwei, drei.
Halleluja.
Sehr schön. Also, das funktioniert. Hören und sprechen ist da. Aber kennt ihr diese Situation, wenn jemand hören kann, aber nicht hören kann? Klingt ein bisschen komisch, ne? Muss man ein bisschen drüber nachdenken. Also, wenn jemand hören kann, aber nicht hören kann. Und kennt ihr diese Situation, wenn jemand reden kann, aber nicht reden kann? Irgendwie, das kommt einem bekannt vor. Klingt am Anfang ein bisschen verschwurbelt, aber wir kennen das. Schönes Bild, durch alle Generationen hinweg gibt es das mit dem Hören und dem Nichthören. Ja, kleine Kinder hören, was die Eltern sagen, hören aber nicht auf das, was sie gesagt haben, inhaltlich. Das gibt es im Teenie-Alter dann auch. Ne? Da hat man dann Ohrstöpsel im Ohr und kann nichts hören. Ich weiß nicht, was du sagen willst. Als Erwachsener geht das. Und bis ins hohe Alter. Im hohen Alter kommt dann wieder dazu, die Ohren ganz schlecht. Sorry, kann leider nichts hören, was du sagst. Was auch immer du wolltest von mir, ist leider an mir vorbeigegangen. Das gibt es in jedem Alter. Und genauso ist es auch mit dem Reden. Wir können reden, aber es gibt Situationen, da sind wir nicht in der Lage, ein Wort rauszubringen. Da sind wir nicht in der Lage, zu sprechen. Das hat jeder von uns sicher schon mal erlebt. Und für uns, die wir hier sitzen und irgendwie was mit Gott zu tun haben, ist natürlich auch die Frage, wie kann ich Gott hören? Ich kann doch hören. Eigentlich kann ich doch hören, aber Gott kann ich manchmal nicht hören. Oder die andere Frage, wie kann ich von Gott reden? Also eigentlich ist mir die Gabe des Sprechens gegeben, aber wenn ich dann von Gott reden soll, bleiben mir auch manchmal die Worte weg. Wie ist denn das eigentlich? Wir gucken mal in unseren Predigttext und gucken mal, ob da was drinsteckt dafür. Aber vorher will ich noch kurze Situationsbeschreibung, damit wir wisst, wo wir uns befinden. Denn in unserem Predigttext befinden wir uns heute auf heidnischem Gebiet. Heidnisches Gebiet meint vor 2000 Jahren nicht Israel. Ja, Israel, da hat das jüdische Volk gelebt und dann gab es Gebiete, da waren die anderen Völker, die rundherum gelebt haben, vorherrschend und das war heidnisches Gebiet. Und das jüdische Volk hat sich vor 2000 Jahren versucht, nicht zu verunreinigen und hat versucht, den Kontakt mit den Heiden auf ein Minimum zu reduzieren, weil wenn man mit denen zu tun hatte, man konnte sich schon schnell verunreinigen. Also nicht, dass man jetzt irgendwie mit Schlamm bedeckt war, aber ja, wenn man mit denen zu tun hatte, war man dann für Gott nicht mehr rein. Das war so die Vorstellung. Und die haben das nicht gemacht, weil sie so arrogant waren, sondern die haben das tatsächlich gemacht, weil sie die Reinheitsgebote so ausgelegt haben und weil sie Gott die Ehre geben wollten. Sie haben es besonders gut gemeint und die Radikalen, wie immer, die haben es besonders gut gemeint und waren deswegen umso genauer und haben deswegen umso mehr Abstand gehalten von den Heiden. Das ist interessant, das ist bis heute so. Menschen, die meinen, eine Religion oder eine Weltanschauung besonders gut vertreten zu wollen, sind die härtesten Vertreter. Die oft von außen betrachtet am weitesten vorbeischießen. Das schlimmste Beispiel, was wir aktuell haben, ist die Taliban. Die glaubt, dass sie, weil sie Menschen die Hände abhackt, eine religiöse Reinheit in einem Land herstellen kann und dafür sorgen kann, dass nur noch alle an Allah glauben. Da muss ich aber gar nicht so zu diesem schlimmen Beispiel, das gibt es auch unter uns Christen. Die, die es am deutlichsten meinen, die am engsten dran sein wollen an Gott, schießen da manchmal übers Ziel hinaus. Und Jesus, jetzt kommen wir wieder zurück so Richtung unseres Predigttextes, Jesus begegnet den religiösen Führern damals und denen, die es eben besonders ernst meinen, die besonders auf Reinheit geachtet haben und sagt, meine lieben Freunde, es ist ja schön, dass ihr das so ernst meint und es ist ja auch schön, dass ihr außen so rein seid und so sauber und dass ihr alles gut macht und richtig macht. Aber soll ich euch was verraten? Ihr habt ein Problem. Denn ihr seid ungefähr so wie ein Grab. Schöner Stein, schöner Spruch drauf und schön gepflegt, die Blumen, ist alles toll. Aber in dem Grab ist Verwesung. In dem Grab ist Tod, da ist kein Leben. Das ist schon eigentlich ein ganz schön krasser Vorwurf, ne? Er sagt, ihr seid wie die Gräber. Schön angemalt, aber innen drin ist nichts los. Es ist kein Leben. Es ist nur noch Regel und kein Leben. Und mit diesem Punkt, dass er das sagt, wir sind heute mit unserem Predigttext im Markus-Evangelium und Markus hat das so zusammengestellt, die Texte so zusammengestellt, dass mit dieser Konfrontation, dass er die Pharisäer und Schriftgelehrten so angeht und so hinterfragt in ihrem Glauben, da geht es los, dass Jesus zeigt, hey, ich komme nicht nur zu Israel, die anderen Völker sollen auch was davon haben. Und Jesus geht in heidnisches Gebiet. Wir kennen die Geschichte von der syrophönizischen Frau, die Jesus kommt und sagt, ja, meine Tochter, kannst du dich um meine Tochter kümmern? Und Jesus sagt, eigentlich bin ich nur für Israel gekommen. Er stellt sie auf die Probe und sie sagt, naja, da fällt aber auch immer was vom Tisch, wenn man isst und das kriegen die Hunde. Könnte das nicht vielleicht auch bei dir so funktionieren? Und Jesus sagt, okay, er hilft der Tochter. Und auf dieser Reise durch das heidnische Gebiet heilt Jesus Menschen. Auf der Reise durch dieses heidnische Gebiet gibt es eine Speisung der 4000. Wir kennen die Speisung der 5000, richtig? Gut, ihr kennt auch die Speisung der 4000. Und die Speisung der 4000 ist das Pendant zur Speisung der 5000. Und damit will Jesus sagen, oder mit will Gott sagen, ich sehe nicht nur mein Volk, ich sehe auch die Heiden. Und auch die sollen versorgt sein. Die Speisung der 5000 war ein Bild, ich kümmere mich um mein Volk. Und die Speisung der 4000 heißt, ich kümmere mich auch um die Heiden, ich sehe auch die Heiden. Und dann befreit Jesus Menschen und er heilt Menschen. Und Markus pickt eine besondere Heilung heraus und die ist für uns besonders spannend. Und die lese ich euch jetzt vor. Danach verließ Jesus das Gebiet von Tyros wieder. Er kam über Sidon zum See von Galiläa, mitten ins Gebiet der 10 Städte. Da brachten Leute einen Taubstummen zu ihm. Sie baten Jesus, leg ihm deine Hände auf. Jesus führte ihn ein Stück von der Volksmenge weg. Er legte seine Finger in die Ohren des Taubstummen, berührte dessen Zunge mit Speichel. Dann blickte er zum Himmel auf, seufzte und sagte, Ephata, das heißt, öffne dich. Sofort öffneten sich seine Ohren, seine Zunge löste sich und er konnte normal sprechen. Jesus schärfte ihnen ein, nichts davon weiterzuerzählen. Aber je mehr er darauf bestand, desto mehr verkündeten sie, was Jesus getan hatte. Die Leute gerieten völlig außer sich vor Staunen und sagten, wie gut ist alles, was er getan hat. Durch ihn können die Tauben hören und die Stummen reden. Was eventuell nach einer Heilung klingt, die Jesus halt so getan hat, ist für uns eine entscheidende Stelle. Wenn man das mal so durchgeht, diese Heilungsgeschichte, dann merken wir, okay, Jesus tut im Endeffekt das, was er öfter tut. Ja, er wird erstmal konfrontiert mit jemandem, der krank ist, das ist öfter passiert. Er nimmt den Kranken beiseite, um nicht in der vollen Menge da irgendwie aktiv zu werden. Das kommt schon mal vor. Er tut Dinge, die wir nicht verstehen. Er legt die Finger in die Ohren, warum auch immer. Er tut Speichel auf die Zunge, also seinen Speichel auf die Zunge von dem Kranken. Man kann sich nur vorstellen, dass das damals ja so üblich war, dass man sagte, okay, Speichel hat eine heilsame Wirkung, aber Jesus ist, glaube ich, nicht darauf angewiesen gewesen, irgendwelche, so, keine Ahnung, volkstümlichen Heilmethoden anzuwenden. Wir wissen nicht so genau, warum er es gemacht hat. Er seufzt, Jesus seufzt und guckt in den Himmel. Da gibt es Ausleger, die sagen, ja, wahrscheinlich seufzt Jesus, weil er, so wie an einer anderen Stelle, nämlich bei Matthäus 17, Vers 17, so ein bisschen, naja, nicht enttäuscht ist, aber so ein bisschen genervt, so nach dem Motto, warum glaubt ihr nicht richtig? In Matthäus 17, Vers 17, da sagt Jesus, was seid ihr nur für eine ungläubige und verkehrte Generation? Wie lange soll ich noch bei euch bleiben? Wie lange soll ich euch noch ertragen? Das ist auch eine ganz schöne Ansage. Das war, weil seine Jünger es nicht geschafft hatten, für jemanden zu beten, damit er gesund wird. Ich denke aber eher, dass Jesus seufzt, so wie er später über Jerusalem weint. Ich glaube, dass Jesus eher seufzt aus so einer, naja, Verzweiflung ist vielleicht zu viel gesagt, aber so einem, die Menschen kennen Gott nicht. Die haben keine Ahnung davon, wie gut Gott ist. Die haben keine Ahnung davon, dass Gott ihnen helfen möchte und ihnen begegnen möchte. Und die sind so weit weg von ihnen, weil es ihnen auch niemand gesagt hat. Die haben sich ja alle zurückgezogen. Die haben ja alle auf ihre Reinheitsgebote geachtet und darauf geachtet, dass sie sich nicht schmutzig machen. Die haben keine Ahnung. Jesus sagt im Anschluss, Ephata, öffne dich. Der Mann wird geheilt. Und er sagt, wie er das schon öfter getan hat, bitte nicht weitererzählen, wo man sich aber auch manchmal denkt, das hättest du dir sparen können. Umso mehr haben sie es weitererzählt, umso mehr haben die Leute davon erzählt. Und man kann es sich ja auch leicht vorstellen, ja, was ist denn das für eine Bitte? Da ist jemand, da kann wieder jemand hören und reden, aber man soll nichts davon sagen. Das ist schwierig, das haben ja alle kannten den. Ja. Klar fällt das auf. Jetzt ist die Frage, warum schreibt Markus diese Heilung auf? Jesus hat viele geheilt. Warum das? Es ist eine Beispielstelle. Denn das, was Jesus hier tut, ist bildhaft für das, was er den Menschen außerhalb von Israel schenkt. Er schenkt es nicht nur diesem Mann, sondern allen, die dachten, dass sie nicht zu Gott dazu gehören. Allen, die dachten, mit Gott habe ich nichts zu tun. Das Erste, ich habe es unterteilt, wie ich das immer mache. Jesus schenkt Hören und Reden. Ich meine, wir sind es ja gewohnt, den ganzen Tag zu hören. Wir hören den Wecker, wir hören die Kinder, wir hören Klänge, Geräusche und wir hören Lärm. Wir hören Vorstellungen dieser Welt, Vorstellungen davon, was gut ist, was schlecht ist, was man tun sollte. Wir hören Anforderungen an uns, wir hören Wünsche an uns, wir hören abergläubige Aussprüche, toi, 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 oder auf Holz klopfen. Ich glaube nicht, dass das irgendeine magische Wirkung hat, aber sowas hören wir halt. Ja, damit sind wir den ganzen Tag irgendwie, sowas kommt in unsere Ohren und wir beschäftigen uns damit, oder auch nicht. Wir hören von der Last der anderen, was sie gerade beschäftigt, wir hören von Enttäuschung. Und wir begegnen Menschen, die verletzt sind. Und das lassen die dann eben auch spüren. Ich war jetzt an der Tankstelle und vor mir ist ein Mann und der wollte bezahlen und hat irgendwie seine Karte auf das Lesegerät gelegt. Und dann war er irgendwie so ein bisschen hilflos und sagt, was soll ich denn jetzt machen? Da fährt ihn die Frau an hinter dem Tresen. Das haben Sie doch jetzt gemacht. Okay, danke. Ja, sie haben es dann irgendwie hingekriegt. Er hat dann die Karte wieder reingesteckt. Aber wo du merkst, was ist denn da dahinter? Warum reagiert die so? Ja, wenn es der gut ginge, würde die doch so nicht reagieren. Irgendwas, entweder ist es Unsicherheit oder was auch immer. Und das hören wir uns den ganzen Tag an. Damit sind wir den ganzen Tag beschäftigt, jeden Tag. Jesus schenkt uns etwas. Jesus schenkt uns, dass wir hören, dass wir das leise, feine Reden Gottes hören. Jesus schenkt es uns, dass wir die Verheißungen Gottes, die Versprechen, überhaupt wahrnehmen. Und es ist ein Unterschied. Könnt ihr jetzt mal selber überprüfen an euch. Es ist ein Unterschied, ob ich weiß, dass Jesus gesagt hat, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Es ist ein Unterschied, ob ich das weiß oder ob ich das auch annehme, ob ich das für mich höre. Und es ist ein Geschenk, wenn Gott uns dieses Hören schenkt, dass ich das für mich höre. Dass ich die Verheißungen Gottes, die wir natürlich immer wieder zitieren, und das ist auch gut so, in Gebetsgruppen, auf Karten schenken wir sie uns zum Geburtstag. Aber das können wir den ganzen Tag machen, können wir so Sprüche weiterschenken. Wenn ich das nicht höre, wenn ich es nicht für mich höre, ist auch egal, kann ich es auch lassen. Und das ist gar nicht so einfach. Ich weiß nicht, wie, das könnt ihr ja, musst ihr ja niemandem sagen. Das könnt ihr ja einfach mal für euch überprüfen. Was macht denn das, wenn ihr diese Karten lest? Was macht denn das, wenn ihr in Nachrichtengruppen oder sowas so Verse lest? Ich finde das gut. Aber kommt das an oder checkt man das so ab, so, ah ja, habe ich auch schon mal gehört. Ja, weiß ich, gibt es diesen Vers. Das ist ein ganz großer Unterschied. Und Jesus will uns schenken, dass wir es hören. Das ist ein Unterschied, ob ich es lese oder ob Gott zu mir reden darf. Es ist ein Unterschied, ob ich Bibel lese und danach schlauer bin, oder ob ich Bibel lese und danach näher bin, näher an Gott. Das ist ein Riesenunterschied. Wie viele Menschen haben schon Bibel gelesen und sind so richtig schlaue Köpfe? Sorry, das war leider nicht der Zweck dieses Buches. Der Zweck war, dass du Gott näher kommst, dass du liest und begreifst, was er von dir will und was er dir alles schenken will. Und wenn mir das geschenkt ist, wenn ich merke, Jesus schenkt mir das Hören. Halleluja. Dann kommt der zweite Punkt. Nur wer hört, kann klar reden. Ihr habt bestimmt schon mal erlebt, vielleicht in irgendeiner Reportage gesehen oder selber sogar schon erlebt, wenn jemand, der taub ist, versucht zu reden. Das klingt immer ein bisschen komisch. Kommt drauf an, wie sie es gelernt haben. Manche haben das in der Schule gelernt, doch irgendwie zu reden, obwohl sie nichts hören können. Aber egal, wie viel sie geübt haben, egal, wie lange sie das schon machen, es wird nie scharf klingen. Es klingt immer ein bisschen, man hört es sofort eigentlich, es klingt immer ein bisschen verschwommen, schwammig. Da können die gar nichts dafür, sie hören ja nicht. Der Mann, der hier geheilt wurde in unserem Predigttext, das ist auch nicht so, dass der gar nicht gesprochen hat. Da steht eigentlich nicht, dass er stumm war, sondern da steht, dass er kaum sprechen konnte. Das heißt, irgendwie hat er schon was gesagt, aber man konnte es halt nicht verstehen. Wer nicht hört, der kann sich selber nicht hören beim Sprechen. Und er kann auch die anderen nicht hören. Und damit kann er keine Verbindung ziehen und nicht merken, oh, ich rede ja komisch und ich rede ja sächsisch oder thüringisch oder wie auch immer. Man hört keine Unterschiede und weiß nicht, wie man es genau ausdrücken soll. Wer nicht hört, der kann auch nicht reden. Und uns geht es manchmal auch so. Wir haben vielleicht schon etwas gehört und dann fangen wir an zu reden. Was wir so im Kopf haben, sind Forderungen Gottes. Irgendwas, was wir selber mal gehört haben, wie man sich als Christ zu benehmen hat. Was nun so dazugehört. Was man macht und was man nicht macht. Und dann reden wir davon. Meistens, wenn es dann heißt, Wir wollen von Gott reden und wir wollen auch Menschen, die Gott noch nicht kennen, denen sollen wir von Jesus erzählen. Dann denken wir an sowas. Und instinktiv, ich weiß nicht, wie es euch geht, überprüft mal, wie es bei euch ist. Aber meine Erfahrung ist, dass man dann lieber nichts erzählt. Weil das will man eigentlich gar nicht weitererzählen. So einfach so aus der Lameng, so Gebote und Weisungen Gottes zu erzählen, eher nicht so. Ist mal vorsichtig. Erst wenn wir gehört haben, wie ich es gerade erklärt habe, wenn wir die Verheißungen gehört haben, erst dann kommt es, dass wir reden können, dass wir loben und danken können. Übrigens passiert ja hier auch, ne? Jesus sagt zwar, hey, sagt's nicht weiter, aber es ist gar nicht zu unterdrücken, es geht gar nicht. Die müssen reden. Das ist wie die Frau am Jakobsbrunnen. Jesus begegnet der Frau am Jakobsbrunnen und die rennt in die Stadt und erzählt es allen. Und nur als kleinen Funfact nebenbei, dass in diesem heidnischen Gebiet so viele Leute kommen, führt man übrigens darauf zurück, dass Jesus einen Aussätzigen geheilt hat. Weiß nicht, das ist jetzt für die Insider. Jesus hat einen von vielen Dämonen besessenen Mann befreit. Und dann haben die Leute dort in der Region gesagt, ey, das ist uns zu heiß, geh mal lieber wieder, Jesus, das ist uns zu viel. Und dann ist dieser Mann, dieser eine Mann, der befreit wurde, ist durch das Gebiet der 10 Städte gegangen. Und Jesus hat gesagt, sag's weiter, rede von mir. Und das hat er auch gemacht. Und so viele kamen, Speisung der 4000 und so weiter. Es lässt sich nicht zurückhalten, wir werden sprachfähig, wir loben Gott, wir fangen an, dankbar zu werden. Nicht die Lamentierung, das Lamentieren, das, was wir sowieso hören, das irgendwie zu reproduzieren, sondern wir fangen an, Gott zu loben. Und wir werden sprachfähig anderen gegenüber. Wir werden sprachfähig über das, was wir erlebt haben. Das, was wir gehört haben von Gott. Die Versprechen Gottes weiterzugeben. Wenn wir reden, ohne auf Gott zu hören, geben wir Weisheiten weiter, die wir mal gehört haben. Wenn wir reden mit Gottes Versprechen im Ohr, mit der Wahrnehmung seiner Wunder an uns, dann werden wir von dem reden, was wir erlebt haben. Und das wird Menschen ins Fragen bringen. Das wird Menschen ins Suchen bringen. Und das Dritte und Letzte. Gott möchte wiederherstellen, was er geschaffen hat. Ganz am Ende lesen wir, wie die Menschen auf die Heilung reagieren. Und da steht, die Leute gerieten völlig außer sich vor Staunen und sagten, jetzt müssen wir genau zuhören, wie gut ist alles, was er getan hat. Durch ihn können die Tauben hören und die Stummen reden. Was für uns vielleicht wie so ein gewöhnlicher Jubel klingt, sind im Endeffekt schon mal zwei Versprechen, die Gott schon mal gegeben hat. Nämlich das erste aus 1. Mose 31. Gott sah alles an, was er gemacht hatte. Es war sehr gut. Was sagen die Leute? Wie gut ist alles, was er getan hat? Und das zweite ist ein Versprechen aus einem Prophetenbuch, Jesaja 35. Da steht, er selbst kommt, um euch zu befreien. Dann gehen den Blinden die Augen auf und die Ohren der Tauben werden geöffnet. Der Gelähmte springt wie ein Hirsch, der Stumme jubelt aus vollem Hals. In der Wüste brechen Quellen auf und Bäche bewässern die Steppe. Und was sagt die jubelnde Menge? Etwas zusammengefasster, durch ihn können die Tauben hören und die Stummen reden. Die Leute fangen an zu hören, Gott redet zu ihnen. Und sie verstehen die Versprechen Gottes. Sie wiederholen die Versprechen Gottes. Gott ist gekommen, um seine Schöpfung wiederherzustellen. Gott ist gekommen, um zu heilen, um neu auszurichten. Das Problem ist, dass wir oft vor Gott kommen wollen und schon genau wissen, was zu tun ist. Wir wissen, was Gott zu tun hätte. Ja, also ich habe da die Baustelle und hier müsstest du auch mal gucken und da sehe ich auch schon eine Rostblüte und da müsste mal was weggeschliffen werden, neu lackiert und da müsste was ausgetauscht werden. Wir meinen zu wissen, wer wir sind oder was bei uns falsch läuft. Aber so läuft es nicht. Gott kennt uns viel besser. Ich finde es immer wieder bemerkenswert, wie oft Menschen, die am Boden sind, Menschen, die richtig tief gefallen sind, wie sehr die oft von Gott verändert werden. Und wie die oft die beeindruckendsten Zeugnisse geben können. Warum? Weil sie wahrscheinlich so am Boden waren, dass sie es aufgegeben haben. Dass sie gedacht haben, ich brauche Gott jetzt auch nichts mehr zu erzählen. Ist eh alles kaputt. Mach, was du willst. Vielleicht ist Jesus auch deswegen so oft bei den Randständigen, bei denen, die vernachlässigt sind. Vielleicht ist er ausgerechnet deswegen so oft bei denen, weil die nicht so viel dazwischen reden, wenn er handeln will. Weil sie Gott einfach machen lassen. Den, der weiß, was uns im Innersten bewegt. Das Einzige, was wir machen können und machen sollten, was unsere Aufgabe ist, ist, dass wir uns ausstrecken nach Gott. Dass wir unsere Selbstgerechtigkeit ablegen, dass wir unseren Stolz ablegen, unser angesammeltes Wissen, was wir alles haben, ablegen. Das heißt nicht, wir sollen uns dumm machen, aber wenn wir Gott begegnen, dann sollten wir das ablegen. Unsere Aufgabe ist, zu suchen nach Gott, zu fragen nach Gott, zu bitten und zaghaft anfangen, mit Gott zu reden. Gott schenkt das Hören und das Reden. Und Gott schenkt, dass wir heil werden können. Lass du dich beschenken. Geh in kleinen Schritten auf Jesus zu und lass dich beschenken. Amen.